NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 24. Juni 1764. Das Heidelberger Schloss wird durch einen Blitzschlag zerstört.
Alt Heidelberg, du Feine, du Stadt am Ehrenreich.
Ja, ja, keine andere kommt dir gleich.
Kein andere kommt dir gleich.
Ich bin echt überwältigt hier. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das so groß und so schön ist.
Such beautiful surroundings.
That's beauty right there.
Beauty, beauty. Fällt euch immer was anderes ein?
Heidelberg. Lange lieb ich dich schon.
Ah, Hölderlin. Schon besser.
Möchte dich mir zur Lust Mutter nennen.
Ah, muss nicht sein.
Und dir schenken ein kunstlos Lied.
Memories of Heidelberg sind Memories of you.
Rein kunsthistorisch von den Einzelgebäuden her ist Heidelberg nicht so sensationell.
Da hat er gar nicht so unrecht.
Keine wirklich weltbewegende Kirche ist da in Heidelberg. Denken wir nur an Dresden, gar nicht zu vergleichen.
Du Feine, ich liebe und hasse dich, schöne Mehrzweckhure.
Also, Moment mal.
Schwer zu sagen. Es kommt eben tatsächlich durch diese Verbindung von Höhe und Tal, Ferne und Nähe, der weite Ausblick und dieses Schloss, das über allem thront.
Ja, genau.
Es hat einen Zauber, der einen bis heute nicht loslässt.
Aber es ist ein Zauber, der aus der Zerstörung kommt. Wir schreiben den 24. Juni 1764, heute vor 250 Jahren.
An diesem Abend zog das Gewitter auf und der Blitz schlug ein, sodass das Schloss, sagt man immer, 3 Tage und 4 Nächte brannte.
Sagt Reglindis Schulte-Tigges, Kunsthistorikerin.
Und eine der geschäftsführenden Gesellschafterinnen des Service Centers Schloss Heidelberg.
Will heißen, wenn man den dicken Schlüsselbund in ihren Händen sieht.
Ich bin Schlossherrin mit Schlüsselgewalt.
Wobei jenes Gewitter vor 250 Jahren aus einem Schloss.
Genau, aus dem prächtigen herrschaftlichen Schloss, das ich mal war, eine Ruine gemacht hat. Aber was für eine.
Ja, was für eine. Hingegossen liegt sie am Hang, dort, wo sich der Odenwald ins Neckartal verliert. Trotz aller Schäden ein Traum von einem Schloss, gebaut ganz aus rotem Sandstein.
Eine Farbe wie die Wangen einer schüchternen Jungfrau, hat jemand mal gesagt.
Mit Türmen, Terrassen, einer repräsentativen Renaissance-Fassade, mit viel zerborstenem Gestein.
Nun wagen wir den Aufstieg zum englischen Bau.
Und einem Ausblick, der seinesgleichen sucht.
Wir haben den Fluss, den Neckar, vor uns und haben eigentlich so ein ideales Bild, was auch die Romantiker später sehr liebten, diese Ruine mit Stadt und Fluss in einem Blick.
Überhaupt, die Romantiker.
Wer weiß, ohne die würden die Leute nichts als Schutt und Schrott in mir sehen.
Kann durchaus sein. Denn während die Heidelberger nach dem Blitzeinschlag das Schloss höchstens als Steinbruch nutzen.
Die haben sich unten verbastelt in ihre Häuser, nicht? Es gibt sicherlich in Heidelberg einige Häuser, die mit Schlosssteinen aufgebaut wurden.
Entdecken die Romantiker inmitten der Makel die Magie.
Was wichtig ist für die romantische Grundstimmung, ist tatsächlich dieses Ruinenmoment.
Der emeritierte Heidelberger Germanistikprofessor Dieter Borchmeier.
Dass die Welt keine in sich geschlossene, sinnerfüllte Ganzheit mehr ist, sondern dass die Welt zerrissen ist zwischen Ideal und Realität. Daher die Sehnsucht, die man genoss, diese verfallenen Schlösser als melancholische Symbole einer großen Vergangenheit.
Und von des Schlosses Zinnen überm Fluss, die wir aus anderer Zeit herüberragen, spricht abendlich der Burggeist seinen Gruß.
So hat einst Josef von Eichendorff Stadt und Schloss besungen.
Und keinem hat der Zauber noch gelogen, denn Heidelberg war's, wo sie eingezogen.
Die Schlossruine, eine Zauberfrau. Unvollendet, unvollkommen und gerade darin so modern.
Modern? Na ja, als wäre ich jemals aus einem Guss gewesen.
Stimmt, das war das Heidelberger Schloss nie.
Hier im Schlosshof finden wir schon die 600 Jahre Baugeschichte, die das Heidelberger Schloss ausmachen.
Denn stets war es Work in Progress. Jeder Herrscher wollte und musste, wollte er ernst genommen werden, sich aufs Neue verewigen.
Wir haben hier den Ruprechtsbau, eben mittelalterlichen Bau, um 1400 begonnen.
Erhalten ist davon nur ein kleiner gotischer Gewölbesaal. Das nächste Stockwerk, das Ruprechts Nachfolger Ludwig einfach obendrauf setzte, ist Ruine.
Wir haben den Frauenzimmerbau, der 1550 etwa gebaut wurde. Wir haben große Fortifikationen, das sind also richtig Festungsbauten. Und dann fängt interessanterweise an, ein neuer Gedanke Einzug zu halten, die Renaissance.
Aus dieser Zeit stammt der gläserne Saalbau, innen über und über mit venezianischem Spiegelglas ausgekleidet.
Kaputt und die Reste längst geklaut, natürlich.
Dann der gedrungene Ort-Heinrichsbau, der gen Himmel strebende Friedrichsbau.
Das ist sehr ungewöhnlich, dass man wirklich so nach und nach gebaut hat und auch wirklich dadurch so eine richtige Stilkunde hier ablesen kann.
Und dann am äußersten Winkel dieses mindestens fußballfeldgroßen Areals der sogenannte englische Bau.
Ach ja, das war meine große Zeit. Nur so kurz, so kurz.
Erhalten ist von ihm kaum etwas, aber auch die Schlossführer, von denen in der Hochsaison oft 50 am Tag durchs Gebäude wuseln, kommen dabei stets ins Schwärmen.
Er heißt englischer Bau, weil er wirklich für eine englische Prinzessin gebaut worden ist.
Und zwar für Elisabeth Stuart, Enkelin von Maria Stuart, Tochter des englischen Königs Jakob. 1613 holt sie Heidelbergs Kurfürst Friedrich V. in die Pfalz als seine Gattin.
Das Erste, was Elisabeth sagt, als sie nach Heidelberg kommt, was ist denn das für ein Kaff? Die war total enttäuscht. Und die Vorstellung, hier leben zu müssen, hat ihr nicht gefallen.
Pech für Friedrich, denn anders als bei Hofe üblich, liebt er seine Frau.
Ein Traum war das wirklich.
Und so tut er alles, um sie zu beeindrucken. Mitten auf den alten Befestigungsanlagen, tiefe Gänge im Fels, bis heute begehbar, baut Friedrich einen neuen Palast. Und einen kreisrunden Theatersaal, wo zum ersten Mal auf deutschem Boden Shakespeare gespielt wird.
Aber dann.
Und dann hat er einen Riesenfehler gemacht. Er hat die Königskrone von Böhmen angenommen.
Und befeuert damit einen Konflikt, der später als der 30-jährige Krieg in die Geschichte eingehen wird. Ein Krieg außerdem, in dem das Heidelberger Schloss dreimal den Besitzer wechseln wird. Entsprechende Blessuren inklusive.
Ja, Ruine war ich schon lang vor dem Blitzschlag.
Was hat das Heidelberger Schloss nicht alles durchgemacht?
Seufzt später denn auch der französische Schriftsteller Victor Hugo, noch so ein Schlossbewunderer aus dem romantiktrunkenen 19. Jahrhundert.
500 Jahre lang hat es die Rückwirkungen von allem hinnehmen müssen, was Europa erschüttert hat. Und am Ende ist es darunter zusammengebrochen.
Denn im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Schließlich fast alles, was noch heil geblieben war. Die pfälzischen Kurfürsten verlassen Heidelberg und bauen sich in Mannheim, 20 Kilometer neckarabwärts, ein neues Schloss.
So einen sterilen Barockkasten.
Der Blitzschlag von 1764 macht schließlich allen Planspielen, Heidelberg wenigstens als Sommerresidenz wieder herzurichten, endgültig den gar aus.
Zum Glück. Hätten diese barocken Einfallspinsel an mir rumgefuscht, hier eine Putte, da eine Rosette, boah, nicht auszudenken.
Findet auch Victor Hugo.
Man könnte fast sagen, der Himmel hat sich eingemischt.
Und so startet die lädierte Diva ihre Zweitkarriere. Als schönste Ruine weit und breit, als steingewordenes, romantisches Gefühl.
Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren.
J'ai perdu mon cœur à Heidelberg.
Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren.
In einer lauen Sommernacht.
Stopp! Das haben die Romantiker nun wirklich nicht gewollt.
Tatsächlich hat die Schwärmerei von Brentano, Arnim, Eichendorff und Co. einen schmerzhaft realen Anlass. Nach der Französischen Revolution greift Napoleon in Europa nach der Macht. Er besetzt das Gebiet links des Rheins, das Heilige Römische Reich deutscher Nation zerbricht. Dieter Borchmeier?
Damit nationalisierte sich die Romantik. Und dann suchte man die deutsche Identität. Natürlich hat man sich da auf das Heidelberger Schloss bezogen, das die Franzosen zerstört haben.
Stolz auf eine große Vergangenheit und Schmerz angesichts des Verlorenen, beides untrennbar miteinander verwoben. Das Schloss steht für ein gebrochenes Nationalgefühl, nicht für ein Deutschtum des Säbelrasselns. Und es lässt der romantischen Fantasie Flügel wachsen.
So hatten sie es in Träumen wohl gesehen. Und jeden blickt's wie seine Heimat an.
Und die Maler erst.
Traumschöne Bilder entstehen zu dieser Zeit. Das Schloss im Sonnenaufgang, im Mondschein, betupft vom ersten Schnee. Und die Maler brechen mit der alten Konvention, das Schloss vor allem vom Neckarufer aus zu zeigen. Noch immer die typische Heidelberger Postkartensilhouette.
Die Romantiker haben einen ganz anderen Blickwinkel. Sie gehen noch etwas höher, als das Schloss ist, höher den Berg hinauf, sehen die Schlossruine von oben. Die Natur holt sich sozusagen die kulturellen Leistungen des Menschen zurück, bettet sie wieder in Natur ein.
Dafür hat das Schloss dann manchmal ein paar Türmchen mehr.
Oh, jetzt bitte keine Erbsenzählerei.
Oder seine Trümmer fallen auf der Leinwand noch etwas pittoresker aus als in der Wirklichkeit. Was einmal mehr beweist, Heidelberg ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ein Mythos-Baukasten, aus dem sich die Welt bedient, wie einst die Heidelberger aus den Schlosstrümmern. Und die ruinöse Schöne am Hang wird so.
Ja, ich weiß, zur perfekten Projektionsfläche. Aber auch das ist harte Arbeit.
Denn es kommt tatsächlich eine Zeit, in der so mancher Schlossbewunderer nicht kapiert, dass Ruine zu sein, der Diva immer noch am besten steht. 1870 besiegt man Frankreich, Deutschland ist wieder ein Reich. Und das Heidelberger Schloss, dafür trommelt ein eigens gegründeter Verein, soll wieder aufgebaut werden, mit dem Segen des Kaisers.
Das war so dieser monumentalisierende Drang des wilhelminischen Staates, der stolz seine Brust blähte, die Siegernation. Da wollte man von Ruinen und Melancholie nichts mehr wissen.
Dass es nach 1800 ausgerechnet ein Franzose gewesen war?
Genau, Graf Charles de Grimbert, ein außerordentlich kultivierter Mann.
Der sich in das Schloss verliebt und sogar eigens dort eingemietet hatte, um die Ruine zu beschützen.
Er soll sogar Hunde gehabt haben, die aufgepasst haben, dass keine in den Schlosshof kommen.
Kein Thema mehr. Doch gegen den Wiederaufbau regt sich Protest.
Der Hauptwert des Schlosses liegt nicht in seiner Architektur, sondern in seiner Ruine,
heißt es in einer Petition.
Als Mauerwerk ist es nur eines von vielen prächtigen Gebäuden. Als Ruine ist es einzig in der Welt.
Genau.
Im berühmt gewordenen Heidelberger Denkmalstreit sprechen sich schließlich zahlreiche Intellektuelle für den Erhalt der Ruine aus und katapultieren mit dem Wahlspruch »Konservieren statt restaurieren« die Denkmalpflege in die Moderne. Schlossherrin Reglindes Schulte-Tigges.
Sie war insofern modern, indem man Geschichte eben ablesbar sein lässt. Mit ihren Wunden, die sie uns geschlagen hat, die wir ihr geschlagen haben, dass man einfach ein sehr viel authentischeres Geschichtsbild bekommt.
Bei 1 Million Besuchern pro Jahr muss man heute allerdings aufpassen, dass die Ruine, die ihr zugedachte Liebe, überhaupt überlebt.
Och.
Irgendwo steht immer ein Gerüst, fällt ab und an ein Stein herunter.
Der Geist, der Schlossgeist.
Ein unbeschädigter Bau, stöhnen die Denkmalpfleger, wäre weit einfacher zu erhalten.
Aber mal ehrlich, wer will schon Perfektion?
Ja, wer will das schon?
Americans would wish they would have old ruins like this. We would be so lucky as to have old ruins.
Bei der Schönheit, wenn man genau dahinter schaut, ist auch ein Mangel drin, ne? Wenn man mal ehrlich sein wollen. Ne?
Sie ist schön, sie ist alt, sie ist elegant, aber auch hat Ecken.
Würden Sie mit ihr ausgehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil sie spannend ist. Sie ist nicht Standard.
Das war artig.
Das lassen wir gelten, ne?
Eins wissen wir jetzt allerdings, sie ist ganz schön eigensinnig. Aber nach so viel bewegter Geschichte wird das wohl erlaubt sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Zerstörung des Heidelberger Schlosses am 24. Juni 1764. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.